Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Kuschel. Kuschel ist das erste klimapositive Textilunternehmen der Welt, die Handtücher, Bademäntel und bald noch mehr in ihrem Sortiment haben werden. Mit dem Code FriendsOfBrands10, alles groß und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deinem nächsten Einkauf. Ebenso wird diese Folge unterstützt von Besonnen Fashion. Besonnen ist ein nachhaltiges Brand aus Berlin, die sich zur Aufgabe gemacht haben, kreislauffähige Materialien zu verwenden. Das heißt, dass die Mode, die langlebig ist, auch wiederverwendet werden kann. Mit dem Code Mach kein Auge 10 sparst du auch hier ebenfalls 10% bei deinem nächsten Einkauf.
Hallo Ava.
Guten Morgen.
In der Tat ist jetzt guten Morgen angesagt. Naja, bei 9:30. Oh.
Ja, darf man doch noch sagen, bis es irgendwie, glaube ich, 12 Uhr ist.
Das stimmt.
Dann ist mittags.
Oder wir bleiben halt einfach beim typisch hamburgerischen Moin. Dann darf man das ja auch ganz spät abends auch noch sagen. Ich hatte das früher, als ich die ersten Male von Österreich nach Hamburg gekommen war, total verwirrend gefunden, weil in Österreich sagt man auch eher selten guten Morgen, sondern eher so ein genuscheltes Morgen. Und das halt auch nur bis 10 Uhr. Und das Moin ist dann nicht so weit entfernt vom Wortlaut. Und deshalb fand ich das immer schwer verwirrend, wieso man abends noch guten Morgen sagt, bis ich dann aufgeklärt wurde, dass das nichts mit Morgen zu tun hat. Und auch nicht mit guten Morgen. Ja.
Es ist einfach eine Begrüßungsform.
Genau.
Ne?
Ein kleiner Exkurs in Österreichisch, Hamburgerisch, Hamburgerisch, Österreichisch.
Das machen wir jetzt auch gleich, alles übersetzen. Wie fühlst du dich denn heute?
Ich fühle mich tatsächlich so ein klein wenig müde, weil ich gestern spät ins Bett gegangen bin und ich im Moment so wahnsinnig viele Gedanken habe und ich merke, dass das tatsächlich meine Schlafqualität beeinflusst, weil ich nicht schlafen gehen kann mit dem Gefühl, dass ich alles erledigt habe.
Ja.
Und
sind wir da wieder in unserer typischen Spirale, die wir vor 2-3 Tagen auch besprochen haben, mit dem, wann ist man zufrieden und dass die To-Do-List, also ich habe das, kann ja an meinem Beispiel sagen, ich bin meistens erst dann zufrieden, wenn ich mehr geschafft habe als das, was da drauf stand. Und das, also ist natürlich auch mal so tagesformabhängig, aber gerade jetzt, wo man wieder so viel zu tun hat.
Das stimmt. Ja. Es ist halt natürlich so.
Oder sind es gar nicht so Gedanken zum Arbeiten? Weil es kann
es sind tatsächlich Arbeitsgedanken. Also ich produziere im Moment sehr viel Content auf verschiedensten Ebenen und dann fällt mir halt wieder irgendwie was ein oder dann ein Song oder eine Schnittart und dann habe ich immer so das Bedürfnis, das sofort aufzuschreiben, aber da kann ich mich halt auch verdaddeln. Also so kreative Arbeit, weil es sich für mich halt auch immer nicht nach Arbeit anfühlt, kann ich da halt wirklich Stunden um Stunden damit verbringen. Und das ist halt im Moment so. Also ich habe für all die neuen Projekte halt jetzt unglaublich viel zu tun, auch ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon besprochen hatten, aber ich habe mich sehr intensiv ja mit TikTok auseinandergesetzt und für ein Projekt hat meine TikTok-Strategie jetzt so gut funktioniert, dass wir, ich glaube, wir haben aktuell 8 Videos online und eines ist mega viral gegangen mit 2,2 Millionen Views und die anderen bewegen sich so zwischen 50 und 500.000 Views und das ist gigantisch für so eine Marke. Und dementsprechend bin ich da halt auch immer in so einem Mut, okay, ich produziere jetzt weiter. Und man hat ja dann auch so ein Stück weit einen Leistungsdruck, dass das nächste Video halt auch wieder so gut performen muss. Und
dass es sich so anschließt,
genau.
Ne?
Und das ist halt gerade bei TikTok ein Ding der Unmöglichkeit, weil das eine Video funktioniert, das nächste ist auch okay, dann das nächste ist vielleicht funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, so. Und dann kommt wieder das nächste und das funktioniert wieder sehr gut. Und Aber es ist halt trotzdem mega spannend, weil das halt ein Startup ist und ich jetzt mit der Strategie es tatsächlich geschafft habe, da so eine Produkt-Awareness zu generieren, dass wir aktuell, also es ist ja seit letzter Woche, also jetzt 1,5 Wochen sind wir online, wir bekommen halt von überall Anfragen, also wirklich aus den USA, aus Schweden, aus der Schweiz, wir hatten aus Frankreich und Spanien, wir hatten aus den Arabischen Emiraten Anfragen und das ist halt natürlich gigantisch für so ein kleines Produkt mit so wenig Werbebudget, dass man dann einfach diese ja, Reichweite generiert für so ein Produkttyp, weil es ist ja auch ein Nischenprodukt und
hast du denn schon eigentlich erzählt, um welches Produkt es sich handelt? Du redest so ganz viel rundherum.
Ich kann dir das gerne erzählen. Das ist, und zwar sind das Klebebeschläge bzw. Hufschuhe für Pferde. Und Pferde werden traditionell mit Eisen beschlagen. Und das funktioniert für sehr, sehr viele Pferde auch sehr gut. Ja. Aber es gibt halt Pferde, die fühlige Hufe haben oder verletzte Hufe oder durch das Eisen, weil es schlecht beschlagen wurde, halt ausgerissene Hufe. Und dann kann man die nicht mehr beschlagen, weil die Hufwand so beschädigt ist, dass das halt einfach nicht mehr funktioniert. Weil du musst dir halt vorstellen, also dass die bekommen das unten an den Huf dran und dann gehen die Nägel durch die Hufwand hoch, werden oben gebogen, sodass sich das Eisen noch näher dran zieht und dann werden halt die überstehenden Nägel abgezwickt. Und ja, es gibt halt immer und überall gute und schlechte Arbeiten. Und mein bester Freund hatte das halt gesehen und hat halt gesehen, dass es halt keine Alternativen dazu gibt für Pferde, die halt kaputte Hufen haben. Und was halt ein Faktor ist, ist, sehr viele Pferde, wenn die jetzt nicht mehr funktionieren, also im Sinne von jetzt Reitsport oder beispielsweise Schulpferd, dann werden die halt recht bald eliminiert, weil so ein Pferd natürlich unglaublich viel Geld kostet. Und wenn es das nicht mehr einbringt, dann ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie wenig tierlieb der Sport ist, also wie einfach man sich von dem Pferd dann trennt, weil es dann halt einfach verkauft wird und man sagt dann so, ja, okay, nee, dann halt jetzt das Nächste, was wir uns jetzt mit Hunden oder so gar nicht vorstellen könnten, so, okay, nee, der funktioniert nicht mehr, jetzt verkaufe ich den woanders hin. So, und genau, und dann hat er an einer Lösung gearbeitet und das ist halt aktuell so von der Innovation wahrscheinlich das beste Produkt am Markt, aber weil uns halt auch jetzt gerade so in den letzten Jahren halt einfach das Werbebudget gefehlt hat, weil es wird halt alles in einer kleinen Werkstatt produziert, sehr viel auf Anfrage, war halt Werbung nie so das Thema, weil auch so, wenn du halt Werbung machst, du musst das natürlich auch bedienen können. Und jetzt erreichen wir eine Größenordnung, wo wir halt auch die ganzen Anfragen bedienen können, wo das Produkt jetzt auch wirklich einen Status, einen Entwicklungsstatus erreicht hat, wo man halt wirklich sagen kann, so okay, jetzt kann wirklich jeder damit umgehen und es ist eine Lösung, wo wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, dass jetzt vielleicht der Kleber nicht hält oder irgendwie was nicht funktioniert oder so, sondern nach über 1000 Pferden wissen wir halt, okay, da sind die Schwachstellen, das müssen wir den Kundinnen mitgeben und genau, das ist das Produkt. Und wie gesagt, TikTok war für uns jetzt so ein mega Funnel, um einfach Reichweite für das Produkt zu generieren und ich habe dann halt auch sofort geguckt, okay, wie kann ich es konvertieren, weil zum Beispiel der Klebebeschlag ist jetzt, da brauchst du zumindest eine vernünftige Hufpflegerinnenausbildung und habe jetzt eben begonnen, die Reichweite, die wir generieren, halt auf verschiedenste Channels umzuleiten, also sowohl auf Instagram, weil da bleiben die Follower aktiver als jetzt beispielsweise auf TikTok und natürlich direkt auf unsere Website und wir arbeiten da jetzt auch parallel auf Instagram und Facebook mit Codes, damit wir auch sehen, welche Umsätze generiert werden und genau, und das ist halt aktuell so meine Daueraufgabe, also 24/7 eigentlich. Das in vernünftige Bahnen zu leiten, was da passiert.
Ich finde immer, solche Prozesse sind besonders schön, weil man halt sehen kann, oder man ist ja Teil davon, wie so dann doch, also ne, zum einen, du hast ein gutes Produkt, du hast irgendwie tolle GründerInnen, du hast irgendwie ein gutes Team und siehst dann halt, wie das so super schnell wachsen kann, wo du auf einmal denkst, was ist denn jetzt passiert, ne? Genau. Ja, also ich finde auch immer so, man begleitet das oder wir begleiten das ja total gerne. Und das war jetzt auch schon mal ein sehr guter Einblick, wie man zum Beispiel Content ja weiter streut, als nur auf einer Plattform zu lassen. Und ich fand das Wort ganz gut, dass du gesagt hast, konvertieren. Oder konvertieren. Genau, wie bei der Religion.
Genau.
oder auch eben transformieren, also dass man halt das eben nutzt, weil ich glaube, das kann man ja schon mal so sagen, was wir auf jeden Fall kennen, auch aus der Vergangenheit. Ich kenne es auch noch eben von großen Agenturen und eben deren großen Kunden, dass häufig das so gemacht wird. Also das Verständnis ist ja da, dass Plakate und Fernsehwerbung komplett verschiedene Darstellungsformen sind, sage ich jetzt mal. Aber natürlich ist es ja häufig so gewesen, vor allen Dingen früher, dass du ja ähnliche Motive ja nutzt. Ne? Also sowas wie, ich muss immer dieses, so einschneidende Bilder wie, keine Ahnung, diese ganzen Bierwerbung von früher oder sowas wie der Wodka oder so, ne? Wo du halt wirklich auf dem Plakat siehst, dass ja 1:1 ist das letzte Bild wie das, was du aus dem Werbefilm noch kennst. Und dass man ja jetzt, wenn man von Socials spricht, von Social Media, überlegt, was auf welcher Plattform wie funktioniert. Und allein schon, dass die Formate, das ist ja das, was wir ja auch gut kennen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwo Regie führe und man irgendwie die Produktion vorbereitet, dann ist es auch das, was man einem Videografen, einer Videografin sofort mitgibt oder also DOP als Fachbegriff. Falls jemand nicht weiß, was das heißt, ist eigentlich Director of Photography, aber sozusagen auch Bewegtbild. Bewegtbild gleich Video. genau, dass man das sofort mitgibt, eben in verschiedenen Formaten, die mit zu berücksichtigen. Das heißt halt, wenn du ein Quadrat brauchst, wenn du ein Weitwinkel brauchst, wenn du ein Hochformat brauchst, all das mit zu berücksichtigen, weil halt eben jede App ein bestimmtes Format quasi vorgibt, in dem ein Video oder ein Foto funktioniert.
Ja, und vor allem aber auch unterschiedlichen Content. Also ich merke jetzt ganz klar, alles, was jetzt auf TikTok sich abspielt, sind Videos, die ich ausschließlich für TikTok aufgenommen habe. Ich kann die maximal auf Instagram in den Stories wiedergeben. Da macht das Sinn. Da ist es auch mit Unterhaltungsfaktor. Wenn es nicht länger als 15 Sekunden ist, dann kann ich es bei uns in die Reels packen. Aber es ist zum Beispiel jetzt nichts, was ich jetzt bei Instagram TV oder so posten könnte oder als Post als solches, weil es halt einfach vom Thema her nicht stimmig ist. Und das ist halt auch immer so etwas, wenn ich Content produziere, gehe ich auch verschieden an die Themen ran, weil auf TikTok will niemand das Werbevideo sehen. Da wollen die Leute vielleicht die Behind-the-Scenes sehen mit den, ich sage jetzt mal bewusst, Hoppalas, die dann passieren, ja, damit das Ganze einen Unterhaltungsfaktor hat. Und das ist etwas, was man, wenn du jetzt dir einen Instagram-Post anguckst, dann sind dir diese Hoppalas eigentlich relativ egal. Da willst du relativ schnell, nämlich in einem Bild, eigentlich erfassen können, worum es geht. Und dann eben auch zu überlegen, okay, wie funktioniert ein Videocontent auf Instagram und wie funktioniert der beispielsweise schon wieder auf Facebook? Das ist auch wieder eine ganz andere Nummer. Und ich habe halt festgestellt, dass durch die vielen TikTok-Videos, die ich in den letzten Wochen geschnitten habe, sich meine Art und Weise, wie ich Videocontent als solches kreiere, komplett verändert hat. Also die Videos werden viel schneller, viel emotionaler, wesentlich weniger so diese typischen, was wir früher oft hatten, so dieser Mutbewegungen. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst so, ein Pferd läuft durchs Bild und sieht so super frei und glücklich aus und die Sonne strahlt. Who fucking cares? Ja, also das konsumiert jetzt niemand mehr. Und das fand ich jetzt auch ganz spannend.
Und ich glaube auch, weil das Auge das viel schneller erfasst. Man darf halt nicht vergessen, ne? Also wenn das eine Szene ist, dann kann die ein paar Sekunden gehen. Und dann hat der Zuschauer, die Zuschauer haben es sofort schon verstanden. Und du brauchst dann nicht das nochmal 10 Sekunden länger. Und ich glaube, das ist, so wie du sagst, oder... Genau, oder halt so, oder ganz langsam so eine Kamerafahrt. Das funktioniert halt nur, wenn du diese Spannung aufbaust, wenn es halt in irgendwas führt. Also ich würde sagen, für Film und so definitiv, aber eben nicht für die Art von Konsumieren auf den Socials.
Und das fand ich halt eben echt spannend, dass sich das halt so verändert hat. Dann habe ich gemerkt, also ich habe halt, ich fotografiere ja vieles, oder ausschließlich mit meiner Leica. Und wie schwer sich so ein Gaul mit einer Leica fotografieren lässt. Einfach, weil dieses Pferd ist viel zu hoch. Und die Proportionen so einzufangen, dass sie in meinem, also 35mm Objektiv der Leica, dass das stimmig ist, ist echt krass. Also es ist wirklich, ja... ohne dass das Pferd anfängt, es sich nach oben und unten in die Länge und Breite zu ziehen. Dementsprechend definitiv eine Herausforderung. Da muss ich noch ein bisschen mehr dran üben, weil schließlich möchte man ja immer die Hufe und das Gesicht drauf bekommen und das Ganze soll proportional jetzt nicht mega verzerrt sein. Genau, aber das sind halt eher so die lustigen Sidefacts. Aber genau, das bringt uns ja eh schon ganz gut zu dem Thema, was wir eigentlich heute haben. Und zwar wollten wir ja drüber sprechen, was Unternehmen, Brands oder auch FreelancerInnen, BeraterInnen es sich fragen können in der Erstellung eines Kommunikationskonzepts. Und wir beide haben ja in den letzten Wochen an verschiedensten Projekten gearbeitet. Bei dir ist es ja beispielsweise, dass dir noch Kuschel, die du betreust. Dann haben wir gemeinsam das Projekt von Besonnen aufgenommen. Dann haben wir 2 neue Projekte, deren Namen wir jetzt noch nicht verraten können, aber zumindest die Erkenntnisse daraus. Und was wäre denn so dein erster Tipp, den du mitgeben würdest, fangen wir anders an. Wenn wir jetzt beauftragt werden für ein Kommunikationskonzept, was denn so der erste Schritt, den wir tätigen oder was? Genau.
Ich würde sogar noch einen Schritt vorweg. Das meiste ist, also Anfragen kommen ganz häufig für eine sehr konkrete Sache. Also das kann man ja auch an dem Beispiel mal machen bei Kuschel, und es ist auch genauso wie bei einem neuen Kunden, die eigentlich sagen, wir brauchen Social Media. Wir brauchen Leute, die Social Media betreuen. Das ist Oldschool, nennt man das, Social Media Management. Und dann ist es erstmal, dass ich, also grundsätzlich, das kommt halt irgendwie als Anfrage rein, dann schaut man sich das erstmal an, also von welchen Plattformen sprechen wir, dann meistens ist es über, ja so, ich würde sagen, im Durchschnitt sind es 2 Telefonate plus vielleicht noch eine Mail, in denen ich dann erstmal aufdrösel. Das heißt, das ist eigentlich so meine Vorabarbeit, die wahrscheinlich viele BeraterInnen auch kennen, dass ich denen sage, dass man das natürlich machen kann, aber eigentlich braucht es einen Schritt vorab und das braucht eben ein Konzept. Das ist jetzt auch sehr speziell eben für vor allen Dingen kleinere Brands, für Startups und so, weil bei vielen größeren wird das ja sowieso mit berücksichtigt, weil die entweder große Agenturen haben, die sie betreuen, oder sie auch in-house ein Kreativteam haben oder eine Kommunikationsabteilung, nenne ich das mal, die sowohl intern wie auch extern sich um solche Dinge kümmert oder die halt zur richtigen Zeit, sage ich jetzt mal, Leute dazu holen. Das heißt, bei denen ist es jetzt nicht so ein großes P, wenn du irgendwie sagst, ja, wo ist denn euer Kommunikationskonzept? Ja klar, wir haben uns das und das und das, also das ist die Strategie dahinter. Und deswegen meine ich, das ist so ein bisschen der Schritt vorab, dass man erstmal darüber spricht, wo geht's denn eigentlich hin? Und wenn Und eben auch, ja, da halt beratend tätig zu sein. Ich empfehle denen eben, das vorab zu machen, weil sonst ist halt eben das Ding, das kann man ja ganz simpel sagen, wenn man sich jetzt mal, wenn wir jetzt mal von der Plattform Instagram sprechen, dann kann ein Post und eine Caption oder was auch immer noch so gut sein, wenn man überhaupt nicht weiß, wohin das Ganze laufen soll, ist das halt so eine Eintagsfliege. Dann ist so ein Ding, was halt irgendwie vielleicht für den Moment kurz funktioniert. Aber es ist halt nichts, was passenderweise nachhaltig irgendwie wirkt, ne? Und deswegen ist das meistens so die Herangehensweise. Und ich glaube auch aufgrund der Erfahrung und so, dass da relativ schnell so ein Vertrauen entsteht, dass, weil das ist mir zum Beispiel einfach extrem wichtig, das ist aber ja auch eher so was Zwischenmenschliches, jeden Kunden und jede Kundin und überhaupt die Unternehmen sehr ehrlich zu beraten. Also, dass man, und das ist, glaube ich, in unserer Branche gar nicht so häufig, also damit meine ich jetzt nicht, oh, wir haben jetzt ein krasses Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt natürlich auch sehr viele, die man zum Glück auch kennt, die das ähnlich machen, aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Menschen, die eher darauf aus sind, Hauptsache, ich kriege diesen Auftrag oder Hauptsache, wir haben diesen Pitch gewonnen. Erst nochmal so ein anderes Thema, darüber können wir auch nochmal sprechen, wann pitcht man und wann nicht. Naja, auf jeden Fall, dass da eigentlich relativ schnell so ein Vertrauen entsteht, weil ich eben sage, ich möchte euch da ganz ehrlich beraten und eben nicht sagen, klar, gib mir den Job für das Social Media Management oder eben, wie wir es sagen würden, Community Management. Und dann war es das und mir ist es eigentlich egal, wohin das läuft und Hauptsache der Bereich passt, weil es einfach nicht funktioniert. Und gerade eben bei kleinen Startups, bei kleinen Brands ist es halt wichtig, dass das so Hand in Hand geht, dass du auf allen Kanälen dass das Konzept im Prinzip wiederfindest, dass sich das so durchzieht wie so ein roter Faden, das kann man sich ja ganz gut vorstellen, so wie halt früher vielleicht bei sehr großen Kampagnen out of home und eben so, dass da halt irgendwie alles zusammenfließt, das, was ich vorhin schon meinte. Nur, dass das eben, wenn man eben von Social spricht, spricht man eben mit Menschen, die man konkret anspricht und nicht in der Hoffnung, dass jemand an dem Plakat vorbeiläuft.
Ja, ich finde, was wir hier auf jeden Fall unseren ZuhörerInnen mitgeben können, ist ja das Thema Konzeption. Also Konzeption, ich meine, wir beide, wenn wir an Konzepten arbeiten, also so nach dem ersten Briefing, dem ersten Vorgespräch, gibt es so ein Konzept, das wir empfehlen würden. Und das ist ja auch immer etwas, das machen ganz viele tatsächlich for free oder für einen geringen Stundensatz, wo ich auch immer sage, so nee, das muss eigentlich der höchste Stundensatz sein und du musst wirklich die Stunden verrechnen, die du dafür gebraucht hast. Und im Durchschnitt sind das halt so 4 bis 8 Stunden für so kleinere Kommunikationskonzepte. Und die Erfahrung zeigt ja auch, dass all die Brands, mit denen wir gearbeitet haben, dass die ja ganz offen waren dem Ganzen gegenüber, weil das Konzept als solches ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist ja immer eine Empfehlung, etwas, wo man die Ist-Situation einmal beurteilt und dann aber auch ganz genau beschreibt, wo könnte das Ganze hinlaufen. Und dann gibt es ja meistens noch so ein Konzeptpräsentation, Feedbackgespräch und dann geht man ja erst in die strategische Planung. Aber wichtig ist, dass man wirklich auch gerade so ein Konzept sich ordentlich bezahlen lässt, weil das ist der Leitfaden, mit dem können die Brands ja auch schon wirklich loslegen und dann vielleicht jetzt eigene Mitarbeiter drauf ansetzen oder Aushilfen drauf ansetzen, um das Ganze umzusetzen. Und wenn du dann deine Kreativität und deine Expertise da rein verarbeitet hast und das Ganze nicht gewertschätzt wird, dann guckst du ja am Ende durch die Finger. Und deshalb auch da ganz wichtig, das halt wirklich ordentlich abzurechnen. Und genau. Ich fand ja auch ganz spannend, auch in den letzten Projekten, eine Sache, die uns ja immer wieder aufgefallen ist, ist, dass die GründerInnen sehr selten in den Vordergrund treten. Was ja total schade ist, wenn sie der Marke kein oder nicht ihr Gesicht verleihen und sagen so, hey, übrigens, ich stehe da jetzt dahinter und ich feiere das Produkt, weil. Und ja, so ein bisschen in den Vordergrund treten und sich in den Fokus stellen, um eine Marke greifbarer zu machen.
Na? Ja, also man kann es ja zum Beispiel bei Besonnen sehen, das hat sich ja tatsächlich verändert, dass die sehr viel mehr Einblicke geben in deren Teamwork. Und das ist ja zum Beispiel auch was Tolles, es ist ja eine Brand, die komplett von Frauen gemacht wird. Und das haben sie vorher einfach nie wirklich dargestellt. Und das ist ja auch ganz häufig so, dass, also verstehe ich auch aus der Sicht der Marke, das vielleicht gar nicht als sehr wichtig zu empfinden. Die meisten fokussieren sich halt extrem auf ihr Produkt. Und wenn das aber eigentlich schon alles kann, also das Produkt ist in dem Zustand, dass es sozusagen, ich nenne es jetzt perfekt ist, aber dass das halt ausgereift ist, dann braucht es danach halt ganz viel Mensch. Also weil nur über das Produkt kann man halt nicht allein verkaufen. Also man sieht zum Beispiel, dass das ist, also vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Bei Kuschel ist es so, dass die das von vornherein alle mit berücksichtigt haben. Die kommen auch alle aus sowohl Filmbranche wie auch sehr spezifisch eben aus dem Marketing, haben schon ganz, ganz viel gemacht vorab, sodass die ihre drei Gesichter auch immer wieder auftauchen lassen. Das ist etwas, das funktioniert halt auch und auch natürlich in jedem Interview, in jedem, also weil damit, du sympathisierst ja auch, du sympathisierst mit dieser Mission, mit der Idee und allem drum und dran. Und du siehst halt, da stehen halt echte Menschen dahinter, die das umsetzen und nicht irgendwie ein Unternehmen XYZ. Und bei denen ist das halt wie gesagt, also so eine Mischung aus, du siehst immer mal wieder die, du siehst aber auch das Produkt. Und das, was viel geklickt wird, was sich viel angeschaut wird, sind eben diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Erklärbär-Videos. Die eben zeigen, was heißt denn das? Weil fast jede, also ne, man kann es ja behaupten, du seist sustainable oder auf dem Weg dorthin. Aber was ist denn das, wenn du vom Kern bis ins Äußerste wirklich in allen Bereichen dafür sorgst, dass deine Marke nachhaltig ist und wenn du natürlich so bold an den Start gehst, wie bei Kuschel und sagst, hey, wir sind das erste ressourcenpositive Textilunternehmen der Welt, dann wollen natürlich Menschen auch den Beweis dafür, dann reicht es ja nicht, das einfach so zu sagen. Und das wird, wie gesagt, also die Videos werden sehr häufig geklickt und angeschaut und auch ganz viel kommentiert, auch ganz viel kritisch hinterfragt und auch natürlich von Trollen bis zu also ganz echten Leuten, die das halt irgendwie, hä, ja, und wie geht denn das jetzt und so. Das ist aber voll wichtig, eben, weil da steigen wir so direkt ein, für das Community-Management auch sowas stehen zu lassen, eben nicht die ganzen Kommentare zu löschen, außer natürlich ist es jetzt Hate Speech, ja, aber ich sag jetzt mal, kritisches Hinterfragen, das ist total gut oder auch, also das ist ein Beispiel, also die produzieren ja eben, also Textilien heißt Handtücher, Bademäntel und demnächst wird es noch mehr im Sortiment geben. Und dann zum Beispiel hatte eine Frau geschrieben, also ich benutze meine Handtücher schon seit den 80ern. Und ich muss sagen, die halten noch immer und so. Das war einfach ihr Kommentar dazu. Das hatte ja eigentlich überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun. Das heißt ja auch nicht, dass wir sagen, ja, du musst unbedingt ein neues Produkt kaufen. Aber sowas dann auch als Brand zu liken und zu sagen, das ist Nachhaltigkeit 1000, stimmt ja auch, weil du das halt aufbrauchst bis zum Ende und dann nicht zu sagen, ja, aber wir wollen ja und so, ne? Und das, was sich dann tatsächlich viel verkauft, sind zum Beispiel dann wirklich das Produkt. Also ich sag mal Handtuchstapel. Das ist das, wo dann Leute auch draufgehen, um das Produkt zu bestellen. Und da kann man vielleicht mal sehen an diesem Beispiel, wie unterschiedlich oder was man alles berücksichtigen muss. Es braucht auf jeden Fall eine Art Image-Video oder Image-Content. Und genauso braucht es auch das Produkt an sich. Das ist ja wahrscheinlich in dem Beispiel mit Hoofstar ja ähnlich, dass die Leute ja auch das Produkt an sich sehen wollen, wenn sie es kaufen, bestellen, wenn halt da die Order kommt.
Es ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor, immer wieder diesen Mix zwischen, okay, ist jetzt ja produktspezifisch und aufklärend und übrigens, das ist unser smarter Gründer und das ist auch immer wieder auch recht amüsant zu beobachten. Natürlich sprechen Menschen, wenn sie jetzt jemanden im Video lächeln sehen und wissen so, ey, das ist jetzt der Gründer oder die Gründerin und sie finden den sympathisch und sie bauen, ja, wie gesagt, so eine Sympathie auf, dann wird das wesentlich einfacher, mit denen zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz, ich habe noch nie in meinem ganzen Berufsleben so viele negative Kommentare beantwortet, wie jetzt beispielsweise auf TikTok. Also ja. TikTok ist unglaublich kritikfreudig und Leute kritisieren Dinge, die halt nichts mit dem Produkt zu tun haben. Und das ist ja eben auch das, was du meintest. Grundsätzlich steht da ein Kommentar so, ich benutze meine Handtücher seit den 80ern. Ja, safe, vollkommen in Ordnung. Aber was möchtest du mir jetzt damit sagen? Ja? Und dann ist es natürlich immer die Aufgabe der Brands, da zu interagieren. Und wir hatten ja auch so viele Kommentare, wo dann Menschen geschrieben haben, so, ja, aber mein Pferd läuft mit Eisen einwandfrei. Und dann schreibe ich auch jedes Mal dazu zurück, so, ja, gratuliere. So,
genau.
Toll, also ey, top. Aber um das geht's nicht.
So. Ich glaube, Menschen fühlen, aber das ist ja generell so, das hat man ja auch im Privaten, aber ich weiß, was du meinst, vor allen Dingen eben für Marken, wo man sich halt wundert. Also gerade das, also ich sag mal, jemand, der es versucht, so sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, richtig zu machen, Menschen fühlen sich damit auf eine Art und Weise angegriffen und wollen dann eben gerne ihr Thema, ihr Problem, ihre Situation loswerden. Und genau, ihr das auch noch. Und was bietet sich da besser an als eine Social-Media-Plattform, wo man sowieso alles reintippen, alles reinschreiben kann? Und das sind ja auch nicht unbedingt die Leute, die dann sich die Mühe machen, irgendwo anzurufen und das dann irgendwie zu sagen. Oder ne, das ist ja nichts, was man wahrscheinlich face-to-face sagen würde, sondern ist viel, viel eher auf so einer Tonspur, beziehungsweise beim Schreiben.
Ja, das ist...
Und ich glaube, genau deswegen, da gehört es halt eben dazu, auch als Brand das nicht persönlich zu nehmen, sondern eher zu sagen, okay, im Prinzip bringt uns das zum allerersten, also als allererstes Interaktion. Es wird noch mehr Leute geben, die das sehen. Und das zum Beispiel schätze ich an Matthias sehr, der eben auch, also der uns bei Kuschel ja auch oder unser Ansprechpartner ist. Und dass er halt immer sagt, er findet es gut, auch eben diese kritischen Kommentare zu haben, weil nur daraus lernen wir sozusagen auch alle zusammen. Absolut. Und die wiederum bilden ja auch die Community. Manchmal sind es halt so Fragen, die, also einige fragen ja sehr, ich sag mal, die geben halt Kritik, aber es ist super höflich. Das ist auf einem Niveau, wo du voll gut antworten kannst. Und deswegen sind auch diese Kommentarfunktionen, das ist jetzt nicht nur so, ich sag mal, wie man es vielleicht klassisch bei InfluencerInnen kennt, so jemand stellt ein Produkt vor und dann sind alle so, yeah, oh cool, toll, will ich haben und so, gar nicht, sondern es sind dann halt so richtig lange Absätze, wo man halt alles bis ins Detail erklärt, weil jeder und jede empfindet sich natürlich auch irgendwie als Expertin, als Expert. Und das ist das Gefährliche dabei, nur du hast halt irgendwie immer diese, ich sag mal, das Hoheitsgericht, wir verfügen ja über all das Wissen. Und das macht richtig Spaß, weil du da halt den Leuten, du kannst denen so komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Und es gibt ja auch Menschen, die lassen sich dann tatsächlich überzeugen und sind so, ja, okay, hast du recht, guter Punkt, ne, so. Und dann, wenn du das als jemand bist, der irgendwie darauf geht und das alles mitliest, merkst du ja auch, was für eine kompetente Brand, so die halt hinter der Mission und ihrer Vision stehen und nicht einfach so, ja, ist ja jetzt fies, warum seid ihr denn so gemein zu uns? Also, dass man das eben nicht auf dieser persönlichen Spur oder auf dieser persönlichen
Ebene. Das Ding ist, man verpackt ja in solchen Kommentaren auch oft ganz viele Informationen, die ja dann den LeserInnen ja auch helfen, weil da dann ein paar Punkte mehr,
für alle.
Vielleicht so ein paar Punkte mehr diskutiert werden. Und ich finde das ja ganz krass. Also unsere Hufschuhe sind ja aus Kunststoff und wir verwenden ja recycelten Kunststoff dafür. Und man mag es kaum glauben, was das teilweise für Gegenwind hervorruft, weil Menschen aktuell so hart anti-Kunststoff geprägt sind. Also sie versuchen das fast damit gleichzustellen mit dem Plastikmüll, der in den Ozeanen schwimmt. Und das ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema, weil selbst da, also da gibt es ja ganz viele Diskussionen und ich versuche dann immer auf, je nachdem, was da für ein Kommentar kommt, mit verschiedensten Gegenargumenten, ich sage jetzt mal zu kontern, weil Kunststoff per se ist ja nicht unser Feind. Kunststoff hat ja ganz vieles ermöglicht und das muss man ja auch mal als solches wahrnehmen, weil wir können alle nicht behaupten, dass unser Leben so funktionieren wird, wenn wir nur Holz und Eisen zur Verfügung hätten. Und dann aber auch die Thematik, dass ganz viele einen Kommentar rauslassen, wie zum Beispiel, ja, denkt doch mal an das Mikroplastik, ihr bereichert euch auf dem Rücken der Umwelt und so quasi, ihr seid ja nur profitgeil und. Also da kommen ja richtig heftige Kommentare teilweise, wo ich dann halt auch immer wieder schreibe, so, okay, wir können uns gerne über Mikroplastik unterhalten. Wir sollten vielleicht mal bei dir im Badezimmer beginnen, bei deinen Klamotten weitermachen und dann gucken, ob du auf Ledersohlen läufst. Und wenn du das alles erfüllst und nie mit, weil dann darfst du nämlich ja auch nicht Fahrrad fahren, weil selbst ein Fahrrad hat Abrieb, ja, es ist halt einfach mal safe. So. Und wenn du das alles erfüllst, dann kannst du uns gerne dazu zwingen, dass wir aufhören, eine Lösung anzubieten, die Pferde davor schützt, dass kaputte Hufe mit Eisen durchbohrt werden. Okay, so. Und man hat da halt teilweise halt wirklich, also ich finde das ja auch, ich mag das ja immer so zu kontern. Ich lasse ja ungern etwas stehen. Und man sieht dann, oder jetzt mittlerweile so nach dem 8. Video, dass FollowerInnen für uns schon das Wort ergreifen. Und dass ich dann teilweise
Genau, das funktioniert nämlich auch. Das haben wir auch schon so
oft. Dass du nicht mehr reagieren musst.
Lass die doch mal in Ruhe. Hast du das gar nicht verstanden? Das ist doch so und so.
Und das finde ich halt eben auch ganz gut. Und das funktioniert nur dann, und da kommen wir jetzt einfach wieder dahin zurück, wo wir ganz am Anfang waren, wenn du nicht Social Media Management betreibst, sondern Community Management. In dem Moment, wo du um dich und dein Produkt eine Community aufbaust, die hinter dir, mit dir, vor dir geht, steht, tanzt, singt, passiert genau so etwas. Es ist eine gemeinsame Bewegung. Und ich finde ja auch immer so die Frage, so naja, aber Social Media, und es gibt ja Brands, die verkaufen ausschließlich über Instagram und Facebook und mit Werbeanzeigen. Ich sage so, ja, safe. Auf jeden Fall soll man darüber nachdenken, wie man die Reichweite dann monetarisieren kann. Aber du kannst alles wesentlich ehrlicher monetarisieren an Reichweite, wenn das eine Reichweite ist, die über eine Community läuft, wo man auf Augenhöhe spricht. Weil die dann so ein Vertrauen zu dir haben, dass du sie nicht mehr mit Werbeanzeigen zuballern musst, sondern die Werbeanzeigen nutzt du dann einfach nur, um beispielsweise jetzt nochmal neue und größere Felder zu erschließen. Aber die Community, die ist ja dann eh so überzeugt, dass sie sagt, so, ja, okay, cool, ihr habt ein neues Produkt oder wie auch immer und wir bleiben euch treu. Und das ist halt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part. Und in dem Moment, wo man beispielsweise nur auf Werbeanzeigen für Sale Funnel arbeitet, verliert man den Zugang zur Community. Und das sind dann oft so die Posts, ich meine, das kennen wir alle, du folgst einer Brand auf Social Media, also wie zum Beispiel bei mir in meinem Fall über Instagram, und ich wundere mich, was die teilweise da für einen Content raushauen. Und fühle mich halt als Frau nicht angesprochen und denke mir dann so, habt ihr das jetzt nicht bedacht? Oder wie ganz viele POC dann halt auch sagen, so, naja, wo sind denn jetzt Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann und wo sehr häufig halt auch die Diversität fehlt. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Part, dass man das halt in all den strategischen Wegen und Content-Produktion halt auch immer berücksichtigt, dass diese Diversität dafür sorgt, dass jeder sich selbst in der Marke wiederfindet und jede vor allem.
Ja, ich glaube, all diese Themen, die du gerade angesprochen hast, zeigen ja auch einfach, dass insgesamt die Kommunikation komplexer geworden ist. Also, dass man nicht mehr als Unternehmen davon ausgehen kann, ich mache ein Produkt, das feile ich so weit, das, was ich vorhin meinte, bis es irgendwie quasi perfekt ist. Und man hängt so sehr dann, also häufig, das ist so, finde ich, auch so oft das Erste, wo man von außen, wenn man darauf guckt, also extern, das irgendwie aufzubrechen, ist ja, sich davon zu lösen. Also nicht mehr zu sagen, aber wir haben doch das beste Produkt. Das müssten die Leute doch jetzt auch mal sehen und verstehen. Sondern eher zu sagen, ja, das, also wir nehmen das total an und verstehe das auch. Aber es braucht einen Weg, wie wir Menschen erreichen. Und häufig, also, und das ist ja auch ganz gefährlich, wenn wir über, also diese Problematik sprechen oder ich sag mal auch Komplexität, das muss dann aber halt innen und außen passieren. Also ich finde es toll, wir haben damit ja die Möglichkeit, eben Marken darauf hinzuweisen und auch verständlich zum Beispiel, also das kann man nochmal, also auch du hast jetzt auch gerade mit einem Gründer zu tun, der weiß ist und männlich. Ich habe auch mit 3 männlichen Cis-Hetero-Männern zu tun, sozusagen bei Kuschel. Und das ist natürlich auch deren Auftreten. Das ist gar nicht, ne? Es ist überhaupt nicht jetzt vorwurfsvoll oder sonst irgendwas gemeint, sondern das ist ja einfach faktisch so. Und dann manchmal natürlich auch zu Recht, dass andere sagen, ja toll, jetzt trampeln da 3 Männer durch den Wald und so. Und dagegen halt anzugehen und das irgendwie zu erklären und warum, wieso, weshalb das so ist. Und da muss natürlich auch einfach in dem Sinne was passieren. Deswegen meinte ich von innen und von außen. Man kann natürlich von außen da drauf schauen und eben beratend tätig sein, aber auch zu sagen, ja, dann der Wandel passiert ja auf mehreren Ebenen, weil gefährlich ist natürlich, wenn wir jetzt von sogenannten, also so Trending oder Trends sprechen, Trending-Themen, wie zum Beispiel Diversität, wie zum Beispiel Inklusion, sodass sich alle damit aufladen wollen und sagen wollen, dadurch haben wir die Chance, noch mehr zu verkaufen. Dass das aber eigentlich, also nicht eigentlich, sondern dass es darum nicht geht, sondern dass es darum geht, einen gesellschaftlichen Wandel gemeinsam schaffen zu können. Und wenn du natürlich als Brand da ganz vorne mit dabei bist, wird dir das am Ende honoriert. Das ist etwas, was man natürlich mitgeben kann, aber es bringt ja nichts. Jetzt nur alle, ich sag mal jetzt, rein in der Außenkommunikation, alles umzustellen, aber intern überhaupt nichts daran zu ändern. Also ich sag mal jetzt, weder Frauen einzustellen, noch irgendwie dafür zu sorgen, zu überlegen, okay, was machen wir denn in puncto Inklusion? Haben wir vielleicht auch Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, die im Rollstuhl sitzen? Haben wir vielleicht, also so, dass man halt irgendwie an verschiedenen Ebenen auch da mitdenkt? Haben wir eben, wie gesagt, nicht nur in einer Anzeige eine schwarze Frau, sondern haben wir vielleicht auch bei uns intern jemanden sitzen, die mit uns arbeitet? So. Und ja, ich glaube, das sind so wichtige Punkte, die man auch mal für alle so mitgeben kann, wenn ihr an einer bestimmten Position sitzt, egal ob jetzt eben festangestellt oder so wie wir als Freelancerin, von außen das betrachten zu können oder eben von innen, dort einfach auch Impulse zu geben, selbst wenn, sage ich jetzt mal, die Gründer oder die Chefs halt eben männlich, weiß, cis, hetero sind, dann sind das halt Dinge, wo man ja trotzdem eine Chance hat. Also wir sprechen ja eben von Menschen so, dass wir einander begegnen können und versuchen können, gemeinsam was umzustellen.
Das stimmt. Und das ist halt auch etwas, wo ich mir sehr häufig das so ein Stück weit an die Stirn fassen muss und mir dann denke, okay, wir reden ja jetzt hier über Themen, die haben es, also die sind ja nicht erst seit heute oder seit gestern. Und oft hat man bei KundInnen und Brands ja auch so das Problem oder die Herausforderung, die sehen sich noch so in den, ich sage jetzt mal, 90er Jahren typisch. So, mir fällt immer ein, diese 3-Wetter-Taft-Werbung mit Claudia Schiffer. Und das ist ja so etwas, das wird dir ja heute niemand mehr glauben. Weil wir alle zu viel geflogen sind und wissen, wie unsere Haare elektrisch aufgeladen am Körper kleben oder von uns abstehen, aber garantiert nicht so aussehen wie die Haare von Claudia Schiffer. Und das ist ja auch so ein, auch ganz spannend zu sehen, dass ganz viele Brands, oder auf TikTok hat man das jetzt ja leider auch, die Fernsehwerbung, die sie schaffen, versuchen, auf Social-Media-Plattformen wieder zu verwerten. Und das funktioniert natürlich nicht, weil du bist natürlich gewöhnt, auf Social-Media-Plattformen Werbung zu konsumieren, aber das muss eine plattformkonforme Werbung sein und nicht jetzt aller 3-Wetter-Taft, wie du es aus dem Fernsehen kennst. Und
wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann genau. Spaß.
Aber das ist halt eben so die Herausforderung. Und ich glaube, deshalb ist auch unser Job ja auch immer etwas, was uns ja von Tag zu Tag neu herausfordert, weil es halt immer wieder neue Themen, neue Kommunikationsmöglichkeiten gibt, neue Plattformen. Und wir da halt auch mit der Zeit gehen können und sagen können, so, okay, cool, jetzt ist halt das gerade hier. Überlegen wir uns, wie wir das halt mitnehmen können. Und da halt einfach auch offen zu bleiben und zu gucken, links, rechts, ja, was passiert.
Ich glaube, das ist halt so dieser Prozess, genau, das meinte ich auch eben mit so, dass es komplex ist, natürlich für uns, aber genauso auch ja für jede Brand, so wachsen zu wollen und irgendwie dazu zu lernen, dass man halt nie stehen bleibt, dass selbst wenn es irgendwie im Bereich Produkt alles gut und weiterentwickelt wurde, aber wo sind denn die anderen Baustellen, wo kann man noch selber was machen, wo kann man vielleicht auch wichtig, einen Social Impact haben, eben, also nicht nur im Bereich, also Nachhaltigkeit ist definitiv etwas, also es fühlt sich ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so, wenn man für eben diese Marken arbeiten darf, es fühlt sich so viel besser an. Also es ist ein ganz anderes, ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl schlafen, ich stehe mit einem anderen Gefühl wieder auf, weil man irgendwie weiß, man hinterlässt doch einen anderen ökologischen Fußabdruck auf dieser Welt. Und das natürlich auch irgendwie mit inhaltlichen Themen, vielleicht, wenn man es irgendwie schafft, auch ein Social Business zu unterstützen oder all diese Dinge. Sich vielleicht, also ich meine, natürlich ist das ein Privileg, wenn ich jetzt sage, ich suche mir das mehr oder weniger aus, mit welchen Marken ich arbeite. Aber auch in Phasen, was ihr alle wisst, wenn ihr uns fleißig zugehört habt, wo wir keine Aufträge hatten oder so, trotzdem eigentlich sich selbst dabei ja so treu zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass man das nicht hinterfragt und sich nicht überlegt, ob man das irgendwie anders macht. Aber eben, ich hätte mir nicht vorstellen können, wieder, weißt du, du gehst ja nicht wieder zurück. Die Erfahrung, die du gemacht hast, du fängst ja nicht wieder von vorne an und sagst so, ja, okay, ich habe das jetzt mal alles ignoriert. Straight latsch ich zu H&M oder so. Also das ist halt so nicht der Weg irgendwie.
Absolut.
Ja. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Wollen wir vielleicht zum Abschluss nochmal zwei Menschen die Stimme geben, für die wir beide ja arbeiten, beziehungsweise, genau, also als allererstes, Ladies first, hören wir uns jetzt Annette an und die Vision von Besonnen und danach schließt sich Matthias an, der uns auch netterweise zwei Fragen beantwortet hat und dann
können wir uns verabschieden,
würde ich sagen,
oder?
Viel Spaß beim Zuhören. Lasst euch inspirieren und bei Fragen, bei Feedback, bei Wünschen, bei ja, das auch, aber ich meine jetzt so grundsätzlich, wir sind erreichbar und freuen uns.
Ja. Schön gesagt. Aber
bis nächste Woche.
Hast du aber vorhin gar nicht gesagt, wie geht's dir denn heute?
Oh, ich bin jetzt so direkt eingestiegen. Ich fühle mich gut. Habe heute viel vor. Ich ein bisschen Muskelkater von gestern. Neues Personal Best erreicht und glücklich und zufrieden, könnte man
sagen. Sehr schön.
Jetzt habe ich noch ein bisschen Hunger. Ich muss was essen. Das ist so die Gefühlslage. Okay. Ja.
Alles klar. Dann schicke ich dich mit ganz viel Energie in den heutigen Dienstag.
Zurück.
Tschüssi.
Tschüssi.
Mir macht unsere Zusammenarbeit sehr viel Spaß. Ich finde es spannend, was ihr an neuem Input in Besonnen reingibt. Denn ich als Designerin habe natürlich das Konzept entwickelt, habe das Design entwickelt und beschäftige mich hauptsächlich damit, wie nachhaltig ist das Material und wie können wir es schaffen, das bestmöglichste Produkt für unsere Kundinnen zu gestalten. Und daher finde ich es ganz wichtig, wenn ihr besonders aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet und euch auch mehr inhaltlich mit der Marke auseinandersetzt. Und wir fanden auch euren Vorschlag, besonders vielseitiger aufzustellen und mehr Diversität zu zeigen, perfekt für unser Capsule-Konzept, das ja auch den Kern von Besonnen bildet. Und es wird halt auch sehr schnell klar, wenn man mit euch zusammenarbeitet, wie gut ihr die Community versteht und euch auch in sie hineinversetzen könnt.
Moin, Matthias von Kuschel hier. Also mit Kuschel haben wir die erste klima- und ressourcenpositive Textilmarke der Welt gegründet. Sprich in Kurzform, wir geben der Umwelt mehr Ressourcen zurück, als wir im ganzen Prozess verbrauchen. Das schaffen wir, indem wir 2 Bäume pro Produkt pflanzen, die CO2-Emissionen und den Frischwasserverbrauch der Produktion kompensieren und einen besonderen Fokus auf nachhaltige Materialien legen. Durch unsere Mission wollen wir den Mainstream zu mehr Nachhaltigkeit begeistern. Das beinhaltet für uns 2 Aspekte. Auf der einen Seite wollen wir eine Vorbildsfunktion für Unternehmen entwickeln, sprich eine Strahlkraft, um zu beweisen, dass man sich mit echten nachhaltigen Innovationen auch nachhaltig differenzieren kann und damit einen Wert schafft. Denn, wie wir alle wissen, Unternehmen sind ja nicht meistens altruistisch getrieben, sondern wollen faktische Vorteile haben. Und wir müssen sie jetzt überzeugen, was auch wissenschaftlich belegt ist, dass Marke der zentrale Werttreiber für Unternehmen ist. Und Nachhaltigkeit ist das Thema mit dem größten Differenzierungspotenzial. Der 2. Aspekt beinhaltet bei uns, dass wir auch Konsumenten von mehr Nachhaltigkeit begeistern müssen. Denn im Endeffekt kauft der Mainstream Produktvorteile, Preis oder etwas, was besonders cool ist. Nachhaltigkeit ist nicht so ein zentraler Grund, um wirklich einen Kauf zu tätigen, wenn es nicht wirklich einen persönlichen Benefit mit sich bringt. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch es wirklich schaffen, cool zu werden. Als Beispiel kann man da jetzt zum Beispiel die Luxusindustrie nehmen mit ihren Handtaschen. Zu den gleichen Produktionskosten gibt es wahrscheinlich die gleiche Handtasche für 50 € zu kaufen oder für 1.700 € zu kaufen. Und da fragt halt auch niemand wirklich nach, warum denn das jetzt so super teuer ist. Es ist einfach nur die Markierung, die es geschafft hat, bei den Konsumenten eine solche Strahlkraft zu entwickeln. Und deswegen glaube ich, für alle nachhaltige Startups ist die größte Hürde es auch zu schaffen, cool zu werden und dadurch halt wirklich auch ein Begehren bei Konsumenten zu erwecken. Denn nur so schaffen wir es wirklich, den Mainstream zu begeistern und den größten Impact zu erzielen. Also ich arbeite immer sehr gerne mit Freelancern zusammen, denn Freelancer sind für mich wirklich Experten auf ihrem Gebiet, die auch gewohnt sind, autark zu arbeiten. Das ist für ein Startup natürlich sehr wichtig, dass man halt eine Fachkompetenz hat und auch eine gewisse Selbstständigkeit, denn sonst würde man sich zu viel in Feedbackschleifen immer wieder hin und her bewegen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch sehr spannend, dass es halt immer mehr als nur ein Projekt ist. Also es ist wirklich eine enge persönliche Zusammenarbeit mit einem Menschen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Kreativprozesse sind halt nicht einfach zu automatisieren, sondern da gehört halt auch eine persönliche Komponente mit dazu. Und auch Freelancer haben natürlich durch ihre Arbeit, durch ganz viele verschiedene Marken, sehr viele neue Ideen, Impulse, auch Connections natürlich und einen anderen Blick auf die Marke von draußen und helfen dabei natürlich auch, eine Marke nachhaltig aufzubauen. Bauen.